redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld.
Hallo Matthias. Grüße aus Köln.
Thema heute, der Matrosenaufstand. Da hätte ich ein paar Fragen.
Ach.
Wann sind welche Matrosen von welchen Sitzen aufgestanden und warum? Ich habe davon noch nie gehört.
Ja, wahrscheinlich stehen ja Matrosen jeden Tag von ihren Sitzen auf, egal wo sie sind, auf hoher See oder an irgendeiner Ausbildungsschule, an irgendeiner Stätte der Marine, der deutschen Marine oder auch der europäischen Marine, ist ja egal. In diesem Falle allerdings haben wir es dann doch etwas genauer und wir sind auch fast wieder auf den Tag genau, 24. Oktober 1918. Das ist nämlich der Tag, an dem ein Flottenbefehl erteilt wurde der deutschen Seekriegsleitung. Und der lautete, alle Boote und alle Matrosen fahren jetzt raus auf die See und bekriegen endgültig und final die britische Marine.
Aha.
Da sollte also ein schwerer Schlag gegen die Themsemündung gefahren werden. Und der sollte also so die oberste Seekriegsleitung nun endgültig dafür sorgen, dass die Deutschen den Krieg gewinnen und so. Und die Matrosen, die standen also auf ihren Bötchen oder sagen wir besser Booten und hörten diesen Befehl und sagten, erstens, wir haben die Schnauze wirklich voll. Wir sind jetzt 4 Jahre hier am Start mit dem verdammten Krieg und jetzt ist mal Schluss. Und dann kamen natürlich sehr schnell so Parolen auf, also wir müssen immer kämpfen und ihr, die Aristokraten, ihr macht euch ein schönes Leben in euren ostelbischen Landgütern und sauft den ganzen Tag Wein und Bier. Also jetzt ist mal Schluss und macht gefälligst mit den Alliierten Frieden. Das im Übrigen ist auch tatsächlich schon mal auf fruchtbaren Boden gefallen. Also es gab tatsächlich seitens der militärischen Führung im Sommer 1918 die Initiative an die Regierung getragen, man möge doch versuchen, einen Frieden herbeizuführen. Dann wurde aber immer mal wieder geblockt, dadurch, dass man das forderte, was man einen Siegfrieden nennt, also Gebietsansprüche. Hohe Reparationen wurden gefordert und das passte dann irgendwie immer nicht zusammen. Jedenfalls diese Diskussionen mit den Alliierten über einen Friedensschluss, die stockten und gingen also nicht recht voran. Und zur gleichen Zeit merkte man, dass die Kriegführung, die ja dann währenddessen immer weiterging, so allmählich dann doch auch den ich sag mal, Zorn der restlichen Welt auf sich zog, zumal, und das insbesondere, dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg geführt wurde seit Anfang April 1917.
Ja. Ich finde das immer noch so faszinierend, dass es damals überhaupt schon einsatzfähige U-Boote gab.
Ja, die gab es durchaus in großer Zahl und es war das war eine der Hauptkriegswaffen, diese U-Boote,
ja.
Weil die natürlich, wie man sich eben schnell vorstellen kann, von unten angeschlichen kommen und dann einfach losschießen und du merkst es überhaupt nicht, und das war jetzt der Punkt mit diesem uneingeschränkten U-Boot-Krieg, denn dieses uneingeschränkt bedeutete, dass auch Handelsschiffe angegriffen werden konnten, die unbewaffnet waren und auf denen durchaus Flüchtlinge sein konnten oder Dinge transportiert wurden, die nicht kriegerisch waren. Die Deutschen haben gesagt, da werden Waffen transportiert, also werden sie angegriffen. Und insofern war also dieser uneingeschränkte U-Boot-Krieg, der zu der Zeit galt, also ein Hindernis bei der Verhandlung mit den Alliierten über einen möglichen Frieden, weil also immer als Beispiel in sozusagen angeführt wurde die berühmte Lusitania, die im Mai 1915 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde mit 1200 Toten hinterher. Also das war wirklich eine heftige Geschichte und
Kriegseintrittsgrund der USA damals.
Ne? Das war dann 1917 der Kriegseintrittsgrund der USA, genau. Und insofern war also dieser U-Boot-Krieg tatsächlich also ein Punkt, an dem eigentlich nichts vorbeiging. Und da war also wirklich ein Hindernis, um das irgendwie herzukriegen. Und das wurde dann noch einmal schlimmer sozusagen, als 1918 wiederum ein Boot torpediert wurde und es dort wieder 500 Tote gegeben hat. Und das dann wiederum der Grund war, warum die Amerikaner die Möglichkeit eines Friedens an wirklich hohe Forderungen gestellt haben und dann auf einmal sozusagen die Militärs sagten, nee, also das können wir jetzt überhaupt nicht akzeptieren, sondern jetzt müssen wir das nochmal zeigen, dass also wir nun doch die Besseren sind. Und da kam dann eben dieser Umkehr wieder her, dass man eben sagte, erst Friedensverhandlungen, wenn das nicht läuft, lief nicht, dann machen wir jetzt den großen Angriff. Und damit, sie hatten aber nicht damit gerechnet, dass die Marinesoldaten nun also tatsächlich keinen Bock mehr darauf hatten und den Streik anfingen. Das Ganze ist der Kieler Matrosenaufstand.
Ich wollte gerade fragen, alle Marinesoldaten oder also die Kieler?
Nein, nein, das sind die Kieler. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum um Himmels Willen Kiel? Wa? Ja, ausgerechnet Kiel, könnte man sagen. Also Kiel hatte tatsächlich damals eine besondere Bedeutung erlangt. Es war zwar eine relativ kleine Stadt, ist es ja auch immer noch, aber die preußische Marinestation war kurz zuvor von Danzig hier nach Kiel verlegt worden. Und die Folge war, dass dadurch, dass nun so ein riesiger Arbeitgeber dort Fuß fasste, die Stadt rasend schnell anwuchs und zwar vor allem durch einen enormen Zulauf von Arbeitern, die alle ihren Job hatten bei den Werften, wo Kriegsschiffe neu gebaut waren. Also es war dort sozusagen ein reges Handelsunternehmen entstanden, nämlich Bau von Kriegsschiffen. So, es waren also in dieser Stadt sehr viele Arbeiter und die hatten in Kiel keinerlei familiäre Bindung. Und wenn du keine familiären Bindungen hast, dann hast du viel Freizeit und wenn du viel Zeit hast, kannst du viel nachdenken über deine Lage. Und so kam es dazu, dass in Kiel schon das ganze Jahr 1918 über Streiks oder kleinere und größere Streiks durchgeführt wurden und politische Forderungen durch das Städtchen geisterten, dass also nun aufgehört werden müsse, ich sage einfach mal, Krieg zu führen und wir brauchen also, ja, keine Ahnung, also wir wollten Frieden haben.
Butter
und,
statt Kanonen, ja.
All sowas. So, gleichzeitig wurde ihnen immer erzählt, also die Deutschen rüsten auf und wir werden diesen Krieg gewinnen. Gleichzeitig wurde im März 1918 der sogenannte Friedensvertrag von Brest-Litovsk mit dem revolutionären Russland geschlossen. Das war eigentlich ein Diktatfrieden der Deutschen gegenüber den Russen. Mhm. Und dann sagte die oberste Heeresleitung,
Diktatfrieden heißt, die Deutschen haben den Russen die Bedingungen diktiert.
Genau. Okay. Also Trotzki war der Verhandlungsführer der Russen und das war ja noch nicht die Sowjetunion, sondern der Russen. Und der hat gesagt, eigentlich dürfen wir das nicht unterschreiben, aber wir müssen das unterschreiben, weil wir diese Front nicht mehr halten können und weil wir einfach so viele andere Probleme haben, dass wir jetzt aus diesem Krieg raus müssen, weil ansonsten uns die gesamte Revolution sozusagen wieder um die Ohren fliegt.
Ja.
Also in dieser Situation befinden wir uns und 1918 und es gibt tatsächlich Verhandlungen und in Kiel irgendwann kommt dieser Befehl an, man möge jetzt auslaufen. Das fordert also die Matrosen heraus, die sagen, wir machen das nicht und das wird dann noch einmal im Nachgang unfassbarer, als also die beiden berühmten Generäle Ludendorff und Hindenburg, der letztere wurde später Reichspräsident der Weimarer Republik, im Prinzip allein und eigenmächtig als Reaktion der obersten Heeresleitung auf die Verhandlungsposition des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson sagten, und jetzt, liebe Leute, jetzt machen wir richtig Krieg und das haben sie befohlen, ohne die Regierung irgendwie einzuweihen. Das ist eine eigenmächtige Entscheidung gewesen, diesen Krieg noch einmal um ein paar Wochen zu verlängern oder versuchen zu verlängern, wo es natürlich auch noch wieder Tote auf beiden Seiten gegeben hat. Also es wurde sozusagen der Krieg verlängert durch eine Maßnahme, die zwei Generäle für sich selber so mal eben beschlossen haben. Und das ist natürlich tatsächlich ein einmaliger Vorgang, der im Übrigen durch einen weiteren, wie ich finde, unfassbaren Vorgang verlängert wurde, nämlich als der Krieg dann zu Ende war und im November 1918 der Waffenstillstand unterschrieben war, haben sich die Generäle aus dem Staub gemacht. Ja? Ja, und haben gesagt, jetzt lass doch mal die Politik das auslöffeln. Und sie sagten dann, was sie sich selbst eingebrockt haben. Dabei hätte man sagen müssen, und so ist es dann auch, wäre es auch richtig gewesen, jetzt lass die Politik mal das auslöffeln, was wir ihnen eingebrockt haben. Ja, und damit sozusagen war die Demokratie von Weimar schon so stark belastet am Anfang, weil diese neue Demokratie musste etwas gerade biegen, was das Kaiserreich versaut hat. Das Kaiserreich gab es aber nicht mehr. Der Kaiser war weg, der war in Holland, der ist geflohen.
Der ist ja schnell abgehauen, ja.
Genau, und wieder
so eine deutsche Spezialität, ne? Die Typen, die verantwortlich sind für Europa in Schutt und Asche zu legen, machen sich aus dem Staub, die Feiglinge.
Ja, genau. Und die Generäle allen voran sind einfach mal in Deckung gegangen und waren auf einmal weg. Eigentlich hätte man sie damit beauftragen müssen, den Friedensvertrag auszuhandeln oder irgendwie den Waffenstillstand zu unterschreiben. So aber musste dort ein Politiker hin, der dann später als Novemberverbrecher die ganze Zeit denunziert wurde von den Nazis und anderen. Also dieses Ende des Krieges, ausgelöst durch den Kieler Matrosenaufstand, die verhindert haben, dass die Schiffe auslaufen, und dieser Krieg oder diese Schlacht gegen die Engländer wurde nicht geschlagen. Mhm. Damit war aber eben auch klar, dass die oberste Seekriegsleitung, aber auch die oberste Heeresleitung keinen Zugriff mehr auf die Soldaten hat und keinen Zugriff mehr auf die Matrosen. Und damit im Grunde genommen war klar, dass dieser Krieg so nicht weiterzuführen war. Und dann haben auch die Generäle dann eingesehen, haben gesagt, okay, wir müssen aufgeben sozusagen.
Mhm. Aber, nee, bitte, ja.
Aber damit war natürlich tatsächlich, es war kein richtiger Schnitt sozusagen. Es war nicht eine klare Niederlage.
Ja.
Es war nicht wie bei Napoleon meinetwegen oder was weiß ich in der Schlacht von Sedan, wo die Franzosen gesagt haben, wir haben verloren, sondern es wurde einfach aufgehört und keiner wusste so richtig. Ich meine, wir wissen es heute schon, die Alliierten waren überlegen und hatten durch den Eintritt der Amerikaner in diesen Krieg natürlich ein Plus an Waffen und ein Plus an Material und Menschen. Aber die Soldaten, die meinetwegen in irgendeinem Schützengraben an der Westfront lagen, die wussten das eben nicht. Und diese kamen dann alle zurück und haben versucht, in dieser Weimarer Republik sich irgendwie zu bewegen und haben aber gemerkt, alles das, was...
Vor allen Dingen zu verstehen, was passiert ist. Ne?
Genau, ja. Wollte ich gerade sagen. Also alles das, was sie kannten, war weg.
Ja,
der Kaiser war weg, die Regierung war weg, es war auf einmal eine Demokratie da, die sie alle scheiße fanden erstmal, weil da wurde rumdiskutiert, das wollten sie alles in dem Sinne nicht, sie hatten sich an das andere System, also an eine kaiserliche Demokratie, sage ich einmal, gewöhnt.
Ja, waren halt gute Untertanen, ne? Der Deutsche ist ja schon immer ein guter Untertan gewesen, auch heute noch. Ja.
Genau, aber der Regierungschef, nur so kurz zur Erklärung, war eben nicht dem Parlament, sondern dem Kaiser verantwortlich.
Ja.
Wenn der Kaiser keinen Bock mehr auf den hatte, dann wurde der rausgeschmissen und das Parlament sagte, ach, wer ist denn jetzt der Neue? Also es hatte nichts mit Demokratie in unserem Sinne zu tun. Und so. Und jetzt auf einmal kommt also Demokratie, die etwas mit unserer Demokratie heute sehr wohl zu tun hat, also wirklich eine Demokratie war. Und die Leute kommen aus dem Krieg zurück und es läuft ja zurzeit sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen die Serie Babylon Berlin.
Ja.
Und wer da mal reingeguckt hat, der wird viele traumatisierte Menschen gefunden haben. Also Leute, die zittern, die, wenn es laut wird, sich die Ohren zuhalten und schreien. Leute, die nicht belastbar sind im Sinne von einer dauerhaften, anstrengenden Arbeitstätigkeit und so weiter. Das sind alles Leute, die posttraumatische Störungen hatten, wie wir das heute nennen und wie wir sie heute versuchen zu bekämpfen. Die aber eben sozusagen in die Republik zurückfließen und völlig hilflos sind, mit dieser neuen Situation fertig zu werden. Gleichzeitig kriegen sie verlockende, in Anführungsstrichen, Angebote von rechts und links.
Mhm.
Also in München würde man sagen, gibt es eine linksextreme Räteregierung ein paar Wochen. Das gibt es auch in Bremen, das gibt es auch in anderen Städten. Kurz danach kommt es zu einem rechtsradikalen Putsch der sogenannten Brigade Erhard. Gegen den wird dann ein Generalstreik initiiert.
Aha.
Und 1920, also alles in kurzer Zeit, bricht der Ruhrkampf aus. Ja, durch den
auch noch nie gehört.
Linksgerichtete Arbeiter die Macht an der Ruhr übernehmen wollen. Das wird verhindert durch den Einmarsch der Reichswehr. Und wir sind immer noch erst im Jahr 1920.
Ja.
Da haben wir noch nicht darüber nachgedacht, dass es einen Spartakusaufstand gegeben hat, an dessen Ende Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden. Da haben wir noch nicht daran gedacht, dass die Regierung nicht etwa in der Hauptstadt Berlin, sondern im Nationaltheater von Weimar residiert, weil es in Berlin viel zu gefährlich für sie gewesen ist. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass es einen Versailler Vertrag gibt, der für all das, was in den letzten 4 Jahren davor passiert ist, den Deutschen die alleinige Schuld zuschreibt und heißt auch die alleinige Reparation. Wenn das so gewesen und so durchgeführt worden wäre, wie der ursprüngliche Vertrag es vorgesehen hat, dann wäre der letzte Groschen, ich glaube, im Jahr 1988 geflossen. Dann hätten wir bis 1988 an diesem Ersten Weltkrieg bezahlt. Und gleichwohl wir alle wissen, klar hatten die Deutschen einen hohen Anteil am Beginn dieses Krieges, aber die Franzosen und die Russen genauso. Und das war sehr einfach in Versailles zu sagen, das machen die Deutschen und damit ist es so. Insofern,
wie wir nachträglich ja auch wissen, war die Belastung so groß, dass im Grunde sie mit den Weg zum Zweiten Weltkrieg geebnet hat, mit vorangehender Inflation und den Weg zur Inflation, die den Weg zum Zweiten Weltkrieg, also wahrscheinlich. Das ist zumindest so, was ich bisher gehört habe, so aus Historikerperspektive. Wahrscheinlich hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, wenn der Versailler Vertrag anders gelautet hätte.
Ja, wahrscheinlich hätte es den ersten nicht gegeben, wenn es den zweiten nicht gegeben, wenn es den ersten nicht gegeben hätte. Vielleicht kann man es so sagen. Aber natürlich okay. ist es genauso, wie du sagst. Es gibt ja viele Historiker, die sagen, dieser Erste Weltkrieg ist die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Ja. Und da meinen sie jetzt nicht nur die Deutschen mit. Also es ist nicht so, dass das jetzt nur auf Deutschland bezogen ist. Aber klar kann man sagen, wenn du dir die Rhetorik der Nazis anschaust und anhörst, dann hörst du immer wieder die Schande von der Schandfrieden oder irgendwie sowas von Versailles. Du hast immer wieder den Begriff Novemberverbrecher, das System der Novemberverbrecher. Also, dass sie sich sozusagen dem alliierten Votum unterworfen haben und nicht weitergekämpft haben, was im Übrigen von der Regierung durchaus diskutiert wurde, sollen wir 1919 wieder die Waffen in die Hand nehmen und versuchen, dagegen anzugehen. Also da gibt es sehr viele Gründe für. Außerdem hat der Erste Weltkrieg selber die Weimarer Republik derartig malträtiert und schwach gemacht, dass viele der Probleme, die da auf den Tisch gekommen sind, einfach von der Republik nicht zu lösen gewesen sind, weil sie einfach nicht genügend Rückhalt hatte. Es gibt ja dieses Schlagwort Republik ohne Republikaner oder Demokratie ohne Demokraten. Mhm. Woher denn auch? Es hatte ja keiner bisher vorher sozusagen üben können. Und dann ist halt irgendwann die Republik zwischen den Schreihälsen von rechts und links einfach zusammengeschlagen worden. Und sie hatte dann auch letzten Endes keine Chance mehr. Alles in allem kommt oben auf den Pott noch drauf. Die Weltwirtschaftskrise von 1929, der Black Friday an der New Yorker Börse, der insofern eigentlich erstmal ein weltwirtschaftliches Problem gewesen ist. Da wäre Deutschland sicherlich, hätte drunter gelitten, aber nicht in dem Maße. Der Punkt war, dass man sich irgendwann Mitte der 20er Jahre mit einem Finanzierungsplan darauf geeinigt hatte, dass Deutschland seine Reparationen insofern zurückzahlen könnte.
Einfach Geld drucken.
Nee, als es Geld geliehen bekommt aus Amerika. Ah. Und als Sicherheit wurde dafür die Deutsche Reichsbahn gegeben und noch ein paar andere nationale oder staatliche Organisationen. Ah. Und gegen diesen sogenannten Dawes-Plan, das war ein amerikanischer Finanzexperte, wurde natürlich von rechts auch Sturm gelaufen, weil es den Ausverkauf der nationalen Werte und so weiter bedeutete. Mhm. Die Tatsache aber, dass Geld in Deutschland investiert war, ja, um die Reparationen abzusichern, bedeutete im Anbeginn der Weltwirtschaftskrise, dass dieses Geld sofort abgezogen wurde, weil es in Amerika gebraucht wurde. Und damit brach innerhalb von Sekunden tatsächlich, ja, das System von Weimar zusammen, das Wirtschaftssystem, weil auf einmal das Geld weg war. In Amerika brach es zusammen, weil Leute, man nennt das eine Hausmädchenhosse, also Leute, die keine Ahnung von der Börse hatten,
ins Aktiengeschäft eingestiegen. Sie sagt man ja heute noch, also genau. Dienstmädchenhosse, genau. Das ist halt, wenn heute genau. in der Bildzeitung steht, du solltest Aktien kaufen, sollten alle, die Aktien haben, sie verkaufen, ja.
Genau, aber die sind zur Bank gegangen, haben einen Kredit aufgenommen, haben davon Aktien gekauft. So, und den konnten sie nicht mehr zurückzahlen, weil die Aktien nichts mehr wert waren. Und damit ist alles, was es gab, zusammengebrochen. Ja?
Letztendlich nichts anderes, als was 2007, 2008 mit der Hausfinanzierungskrise in den USA passiert ist.
So
ähnlich. Nur, dass das dieses Jahrtausend etwas komplexer war noch.
Ja. Genau, so ähnlich. Und im Übrigen ist auch Griechenland so ähnlich. Also die Rettung in Anführungsstrichen von Griechenland hat so ein bisschen was von der Weimarer Republik. Aber das ist jetzt nur der eine Punkt, weswegen das möglicherweise jedenfalls die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war. Es gab noch einen zweiten Punkt, der ebenso wichtig war. Dieser Erste Weltkrieg hat die Großreiche zerschlagen. Mhm. Und zwar sowohl die österreich-ungarische Doppelmonarchie als auch das Osmanische Reich. Und das ist vermutlich das schwerwiegendste von allem, weil das Osmanische Reich, da haben wir schon mal an früherer Stelle drüber geredet, wurde während des Krieges aufgeteilt und es wurden einfach irgendwelche komischen Staaten gegründet, die es überhaupt niemals gegeben hat. Libanon, Syrien,
Das war die Sendung Jordanien. Die Sendung über Sykes-Picot war das, oder?
Genau. Das war das Sykes-Picot-Abkommen. Ich sag mal ein Stichwort, wer es näher lesen will, Lawrence von Arabien. Mhm. Und die Briten und die Franzosen haben dort sozusagen am meisten verursacht, weil sie im Grunde genommen den Arabern Sie haben sie einfach belogen, so schlicht und ergreifend. Sie haben ihnen versprochen, wenn ihr schön gegen das Osmanische Reich kämpft, dann bekommt ihr ein großarabisches Reich, Klammer auf, das, was der IS ungefähr jedenfalls wollte, ohne diese verbrecherische Agitation und das Verhalten dieses IS. Und gleichzeitig haben sie wirklich tatsächlich zeitgleich im gleichen Jahr einen Vertrag geschlossen, der die Errichtung des jüdischen Staates dort, wo er jetzt ist, beschließt. Und insofern sind zwei Dinge sozusagen, die gegenläufiger nicht sein könnten, gleichzeitig von sowohl Franzosen als auch Briten beschlossen worden. Und das Ende vom Lied ist ein totales Chaos, weil diese Grenzlinien und diese Grenzziehungen, also wenn du da drauf guckst, das sind alles gerade Linien, oder viele gerade Linien sind eben nicht irgendwie ethnisch oder religiös oder sprachlich gewachsen, sondern es sind einfach irgendwelche Kopfgeburten in England oder in Frankreich. Und damit hast du jetzt das Problem, weil Frankreich und England sind raus aus dieser Gegend, haben da keine Aktien mehr drin und jetzt bricht uns das alles zusammen sozusagen, weil eben es keine gewachsenen Strukturen sind und Syrien ist eben kein Staat in dem Sinne, sondern oder Jordanien auch nicht, selbst wenn es da jetzt im Moment ruhig ist, aber Libanon ist auch so eine Katastrophe, weil es ist einfach gegründet worden von den Franzosen, um einen Zugang zum Mittelmeer zu haben.
Gibt es da unten überhaupt Staaten in dem Sinne, wie wir sie kennen, also deren Grenzen sich durch Kriege und Heiraten und bla 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 gebildet haben? Gibt es da überhaupt irgendwas?
Naja, es gibt es schon. Also
die Irak, Emirate vielleicht, ne?
Ja, also da, das klar, also Ägypten und so, das ist ja, das liegt ja alles auf den Haufen da sozusagen. Und aber das Osmanische Reich sozusagen, dieses riesige, wo man manchmal den Eindruck hat, das würde Erdogan das gerne wieder sozusagen zusammenkriegen, hat das alles umschlossen. Und es hat natürlich dort diese, ich sag mal, Subreiche gegeben oder diese ethnischen Gruppierungen, die sich dort in diesem riesigen Osmanischen Reich aufgehalten haben. Aber es waren keine Staaten im Sinne, meinetwegen, wie Italien oder England die ganze Zeit über. Insofern kann man nicht einfach, man kann schon, hat es ja gesehen, aber die Konsequenzen sind eben drastisch, wenn du einfach ein Lineal nimmst, über die Landkarte legst und sagst, da mache ich jetzt eine Grenze. Und du weißt gar nicht, wer da rechts und links von wohnt. Insofern also ist dieser Erste Weltkrieg tatsächlich verantwortlich für viele Dinge, die sich daraus ergeben, bis eben heute hin zum Krieg in Syrien und bis hin zur Teilung Deutschlands und Europas, bis hin zum Versuch, das alles wieder rückgängig zu machen, bis hin zum Versuch, die Lebensverhältnisse anzugleichen, die du bezahlst durch deinen monatlichen Solidaritätszuschlag.
Du zahlst keinen Soli?
Du zahlst keinen. Nein, ich zahle natürlich auch. Wir zahlen alle. Ich hätte das im Pluralis Majestatis machen müssen. Also mit dem Solidaritätszuschlag, den wir alle gemeinsam fröhlich bezahlen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit und bitte werft einen Blick auf das Programm von DLF Nova am 24. Oktober 2018. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History.
Wer redet, ist nicht tot.